Ja, Ostern. Jesus ist auferstanden. Amen. Ja, genau. Nee, ich habe das jetzt gesagt, weil das hier steht. Ne? Ja, er lebt. Jesus lebt. Und das ist eine Botschaft, die so umkämpft ist, so umstritten ist. Selbst in der Christenheit gibt es Menschen, die sagen, ja, darfst du nicht so ernst nehmen. Ne? Ist mehr symbolhaft. Die Theologen irren dann von dem Weg ab und kommen dahin, dass er ja eigentlich tot ist, sondern dass das ist mehr eine Geschichte, die uns Hoffnung geben soll oder irgendwas. Das gibt's alles. Das ist sehr, sehr umstritten, aber ich denke nicht in der Breite der Christenheit. Das macht unseren Glauben aus. So wie wir das vorhin gesagt haben, in Tiefe. Und daran hängt auch alles, was unseren Glauben ausmacht. Und ich denke, dieses Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist, zu Ostern, dieses Osterfest, auch wenn das Fest immer mehr kommerzialisiert wird, aber hier in unserem althergebrachten christlichen Abendland ist diese Botschaft der Auferstehung Christi, denke ich, doch noch bekannt. Zumindest als ich Kind war, denke ich, war das schon verknüpft mit dem Osterfest, auch wenn es damals schon Ostereier gab. Ja? Ich weiß nicht, wie das heute ist, ob das mehr und mehr wegbricht, dieses Wissen so in der nachwachsenden Generation, dass Jesus auferstanden ist, dass das der Inhalt des Osterfestes ist. Aber wie dem auch sei, nach der Zeitrechnung so müsste eigentlich, so wenn wir davon ausgehen, dass Jesus 33 Jahre alt war, als er gekreuzigt wurde und auferstand, dann jährt sich das im Jahr 2033 so in der Ecke zum 2000. Mal. Und viele Christen glauben, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Die Zeichen sprechen meines Erachtens auch dafür, dass man diesen Glauben wirklich mehr und mehr annehmen kann und sagen kann, es ist nahe dabei. Es ist nahe dabei. Bereitet euch vor, dass Jesus wiederkommt. Und ich bin fasziniert, wenn ich das so denke, dieser Zeitraum, ein Geschehen in Israel, im heutigen Israel, in Jerusalem, vor 2000 Jahren und die Botschaft, die damit verknüpft ist, dass Gott Vergebung und Versöhnung schenkt und Leben schenkt, breitet sich seitdem aus. Es gab viele Versuche, das zu unterbinden, und alles war zwecklos. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sein Wort wird über diese Erde hinaus Bestand haben. Er wird diese Erde wegnehmen und eine neue schaffen. Sein Wort bleibt bestehen. Und das macht einen Herrscher aus, einen König, einen, der Autorität hat, der Kraft hat, der spricht, so wie er es schon damals getan hat. Durch sein Wort ist Leben hervorgekommen. Und in seinem Wort wird Leben bleiben. Sein Wort bleibt bestehen. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann beschreiben die das Leben Jesu. In den ersten Jahren ganz knapp seine Geburt. Dann ist dann dieses Ereignis, als er im Tempel war und sagte, er müsse im Hause seines Vaters sein. Da war er 12 Jahre alt. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Und irgendwo lesen wir, dass er ein Tischler war und ein Handwerk lehrte. Ganz normal lebte. Und dann wird hauptsächlich so diese Zeit seiner letzten 3 Jahre, als er getauft wurde und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, ausgerüstet wurde und die Verkündigung antrat. Das wird beschrieben. Und auch besonders die letzten Tage vor seiner Kreuzigung. Er verkündete das Wort Gottes. Er offenbarte die Liebe Gottes. Er verkündete das kommende Reich Gottes, sagte, es ist mitten unter euch. Ich würde am liebsten hinzufügen, schaut mich an, dann seht ihr das Reich Gottes. Er offenbarte seinen Vater im Himmel, seine Liebe und ließ das mit, nicht nur mit Worten, sondern viel, vielfach mit Taten unterlegt sein. Er heilte viele Kranke, er befreite Menschen von Dämonen, welch eine Vollmacht, zu gebieten und eine Krankheit geht, zu gebieten und eine finstere Macht geht. Er gebot dem Wetter und dass die Natur gehorchte. Er erweckte sogar Tote zum Leben. Alles Zeugnisse von der Liebe Gottes, aber auch von seiner großen Kraft, die er nicht gegen die Menschen stellt, sondern in seiner Liebe für die Menschen. Ein lauter Ruf, kommt zu mir, kommt zu mir. Seht, was ich Gutes für euch habe. Seht, was ich für euch geplant habe. Das alles verkündete Jesus. Gleichzeitig berief er 12 Jünger, auch wenn wir lesen, dass ihm mehr folgten, aber 12 waren die, die in seinem engsten Kreis waren und die er beständig um sich hatte, die ihm nachfolgten und die er dann auf ihre Aufgaben vorbereitete für die Zeit nach seiner Auferstehung und seines Weggehens, wobei er ja eigentlich nur physisch wegging, ja. Er gab ihnen ja seine Gegenwart durch seinen Geist, aber er bereitete sie darauf vor, auf die Aufgaben, die vor ihnen standen. Und sie folgten ihm und auf diesem Weg, diesen 3 Jahren, wuchs auch ihre Erkenntnis, aber nicht in Vollkommenheit. Sie wussten vieles nicht und verstanden vieles nicht von dem, was wirklich abging. Mehrfach verkündete er ihnen, dass er verurteilt werden würde, dass man ihn geißeln würde, dass er getötet werden würde, aber auch immer, dass er auferstehen würde. Ja, wenn ihr in die Bibel schaut, dann gibt es hier, in 3 Evangelien wird das beschrieben, ich habe es hier aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, 17, 20, jedes Mal überschrieben, dass er sein Leiden und sein Sterben und die Auferstehung ankündigt. Und er sagt das ganz klar. Das erste Mal, nachdem er mit ihnen spricht und sagt, was sagen denn die Leute, wer bin ich denn? Und Petrus an dieser Stelle sagt, du bist der Messias. Als diese Offenbarung da ist, fängt er an und sagt, und ich werde sterben, ich werde getötet werden und ich werde auferstehen. Und das tut er bis hin zum letzten Tag. Ja, also als sie zusammen das Passamal genommen haben, das letzte Mal zusammen hatten, da sagte er das auch. Er sagte das so bildlich, die Herde, der Hirte wird geschlagen und die Herde wird auseinandergetrieben. Und dann, aber dann, wenn ich auferstanden bin, geht es weiter. Das lesen wir im Kapitel 26 des Matthäus-Evangeliums. Manchmal verkündigte er das einfach auch, wenn es in die Öffentlichkeit ging, nicht offen. Er sprach davon, dass er den Tempel abreißen würde und in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Das verstand keiner. Er sprach in der Öffentlichkeit davon, dass die Leute sein Blut trinken müssten und sein Fleisch essen müssten. Da haben ihm viele den Vogel gezeigt und haben sich von ihm abgewendet. Das war ihm aber in dem Moment nicht wichtig, weil es für die Öffentlichkeit noch nicht wichtig war. Die Zeit war nicht reif. Aber er sprach es an. Und diese Dinge waren dem Volk Israel ja auch nicht fremd. Das war im Alten Testament prophezeit worden. Es war angekündigt worden. Ja, in den letzten Predigten habe ich das ein paar Mal, Jesaja 53, die eine mit der stärksten Offenbarung und Prophetien, gerade auf das Leiden Jesu. Und auch da lesen wir schon, wenn er sein Opfer gegeben hat, dass er sein Leben verlängern würde. Und dass er das Opfer für die Seinen gibt. Alles schon vorhergesagt. Und dann kommt diese Zeit um die Kreuzigung. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Caesarea Philippi, ganz im Norden Israels, oberhalb von, was ist das da, Galiläa, glaube ich. Darunter ist Samarien und dann Judäa. Er reiste so in einem Umfeld von 250 Kilometer Nord-Süd, immer entlang des Jordans, vom Toten Meer bis zum See Genezareth und verkündigte dort das Wort. Und dann kamen sie Richtung Jerusalem wieder runter und zogen in Jerusalem ein. Und was für eine Freude! Sein Ruf ging ihm voraus. Der Prophet aus Nazareth. Sein Ruf ging ihm voraus. Da passierte jede Menge um Jesus. Wenn Jesus kam, sogar später Herodes, wollte wissen, er macht doch mal ein Wunder, als er bei Herodes war. Haben wir gleich noch mal was kurz. Er war bekannt. Und die Leute jubelten ihm zu. Und da war, ich sag's mal mit meinem Wort, Aufruhr in Jerusalem, als er kam. Und die Leute fragten, was ist denn da los? Und sie schmissen ihre Gewänder hin und diese Palmzweige und riefen, Hosianna! Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. War auch prophetisch angekündigt, dass sowas sein würde. Die Leute jubelten und freuten sich. Da kommt einer mit Kraft, mit Autorität. Womöglich der Messias. Vielleicht haben das einige gedacht. Aber das Blatt wendete sich auch ganz schnell. Das ging alles innerhalb weniger Tage. Er kam nach Jerusalem rein. Ja, und wenn man so der Abfolge aus den Evangelien glauben darf, ging er als erstes in den Tempel. Nicht um anzubeten, sondern um aufzuräumen. Ja, die Händler schmiss er raus und sagte, mein Vater sagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein. Er machte Krawall. Die religiöse Kaste war entsetzt. Was machst du denn da? Und ich glaube, das war auch schon so ein Punkt, vielleicht, wo manch einer gedacht hat, wo die vorher gejubelt haben, was macht der denn da? Passt doch gar nicht. Macht hier einen Aufruhr. Den soll er lieber Kranke heilen, hat er dann auch im Tempel, ja, dass Leute zu ihm kamen und er hat sie geheilt. Aber er brachte die Pharisäer, den Hohen Rat, den Hohen Priester gegen sich auf. Und wenn ihr das mal nachlest, dann seht ihr, dass seine Verkündigung danach massiv gegen die Pharisäer gerichtet war. Er sagte ganz klar, hört euch die Worte an, die sie euch sagen, aber tut nicht das, was sie tun. Sie sind Heuchler. Und dann kommen, im Matthäus-Evangelium ist das im Kapitel 26, achtmal ruft er, wehe ihr Schriftgelehrten. Wehe euch. Und dann kommen diese Reden, die er gegen sie hält. Und sie wurden so zornig, dass dann zu guter Letzt dann da steht, dass sie ihn töten wollten. Sie berieten sich, Matthäus 26 ist das, meine ich, nee, falsche Bibelstelle, 23, ja genau, Kapitel 23. Ja,
Ja, ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall war dann der Punkt da, dass die Schriftgelehrten sagten, geht so nicht weiter. Und sie berieten sich, wie sie ihn töten könnten. Und das muss man sich mal reinziehen. Diese Männer, die führenden Männer dieses Volkes Israel, sowohl im weltlichen als auch im religiösen, wohlwissend, dass Gott sagt, du sollst nicht töten, beratschlagen sich, wie bringen wir den in die Ecke, dass er seinen Mund hält, dass er die Leute nicht aufwühlt, dass er unser System nicht ankratzt, dass er hier keine Unordnung anrichtet. Wie bringen wir den um die Ecke? Und Jesus wusste das, dass das kommen würde. Das lesen wir auch mehrfach. Er wusste, man meinte, das hatte er schon angekündigt, wie ich das gerade sagte, dass er sterben würde. Aber er sah diese Zeit auch mehr und mehr auf sich zukommen. Johannes 13,1 sehen, dass er sagt, meine Stunde ist gekommen. Und ich glaube, das war nicht nur so dahergesagt, sondern das war für ihn auch so eine bewusste Wahrnehmung. Da baute sich Spannung, glaube ich, auf. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, Jesus war nicht nur nüchtern und emotionslos. Das sehen wir ja auch im Garten Gethsemane. Er hatte furchtbare Angst und sein Herz war zu Tode betrübt, steht da. Und das alles sah er auf sich zukommen. Im Johannes Kapitel 18, Vers 4, da lesen wir, dass er wusste, was mit ihm geschehen würde. Er wusste es. Er wusste darum, dass er geschlagen werden würde, dass er gegeißelt werden würde. Er wusste um die Schmerzen. Er wusste darum, dass man ihm die Nägel durch die Hände schlagen würde. All das sah er auf sich zukommen. Und auch im Johannes Kapitel 13, Vers 1 sagt er, er aber liebte die Seinen bis ans Ende. Seine Motivation angesichts des kommenden Leidens und Sterbens war seine Motivation, er liebte die Seinen bis ans Ende, damit die, die Gott ihm gegeben hat, seine Herrlichkeit mit ihm sehen könnten. Seine Herrlichkeit sehen könnten. Das ist aus seinem hochpriesterlichen Gebet. Da sagt er da, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben bist, bei mir sind und dass sie deine Herrlichkeit sehen. Darum ging es ihm. Und dann kam diese Passahnacht, war vorbereitet und sie trafen sich in diesem Obergemach und hatten Gemeinschaft. Und das ist auch so ein Punkt. Er sah es auf sich zukommen und er sagte, ich habe solch eine Sehnsucht danach gehabt, mit euch diesen Abend zu verbringen. Und dann setzte er das Abendmahl ein. Jesus nahm Abschied, ganz bewusst. Und ich glaube, wenn ich das so lese, dann kommt bei mir so rüber, und das war für ihn ein schwerer Schritt. Und er brauchte diese Gemeinschaft auch, denke ich, um Kraft zu schöpfen. Lasst uns nochmal gemeinsam sein, Gemeinschaft haben. Wie stärkend ist das, wenn wir zusammenhalten? Wenn wir in Not und in Leid, das auf uns zukommt, wissen, es sind Geschwister an meiner Seite, die mich ein Stück mittragen. Und später auch, als er im Garten Gethsemane war, sagte er ja, bitte wacht doch mit mir, verlasst mich nicht. Aber sie haben ja geschlafen, das wisst ihr. Er brauchte diese Nähe, aber ich glaube, er wusste auch, das ist mein Weg. Das ist mein Weg. Ihn verlangte danach, nach diesem Passafest mit seinen Jüngern. Der tat es im Angesicht des Todes. Und dann sprach er dieses hohe priesterliche Gebet. Das steht nicht so im Text, aber das findest du eigentlich in jeder Bibel überschrieben, zumindest in der Luther, ich glaube auch in der Elberfelder, das hohe priesterliche Gebet. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das das ist? Das hohe priesterliche Gebet? Der hohe Priester ging einmal im Jahr in das Allerheiligste, zum Versöhnungsfest und brachte Opfer zur Versöhnung für sich selbst und für das Volk vor Gott. Und das Erste, was er tat, war, er nahm Kohlen, eine Kohlenpfanne, und trug die ins Allerheiligste, dass da Feuer war. Und dann nahm er Räucherwerk vom Räucheraltar, der vor dem Allerheiligsten war, und trug das da rein. Und das ist ein Bild für die Gebete, die vor Gott aufsteigen, damit Gott Gnade gibt. Auch zu diesem Tun, was der hohe Priester da getan hat. Und für mich ist das so, dieses hohe priesterliche Gebet, dass Gott, dass Jesus sich wissend, ich bin der hohe Priester, der jetzt hier ein Opfer bringt vor Gott, dass er dieses Gebet gesprochen hat und den Inhalt, den könnt ihr im Johannesevangelium Kapitel 17 nachlesen, das hohe priesterliche Gebet. Das ist meine Sicht, meine ganz persönliche dazu. Er sprach dieses Gebet und dann hatten sie Lobpreiszeit und dann gingen sie in den Garten Gethsemane. Und dort wurde er gefangen genommen. Er zitterte und verzagte. Für mich, er wäre am liebsten ausgebüxt. Ja, wir lesen das immer so, das ist so, was für eine Qualität an Furcht und an Niedergeschlagenheit war da, dass Jesus sagt, ich bin zu Tode betrübt. Und wir lesen, dass er Blut geschwitzt hat. Also eine extreme physische und psychische Situation. Und dann erlebte er, dass er verraten wurde vorher. Judas kam, verriet ihn. Er wurde von allen seinen Jüngern verlassen. Und von Petrus wurde er verleugnet. Und alles das hat er vorher gewusst. Dann wurde er gefangen genommen und vor die geführt, die ihn umbringen wollten. Die verhörten ihn und fanden dann einen Grund, nämlich der Gotteslästerung, um ihn zu verurteilen. Sie selber konnten aber dieses Urteil nicht vollstrecken. Dann gingen sie zu Pilatus, der die Vollmacht dazu hatte. Und was sagte der? Dreimal oder viermal, weiß ich gar nicht. Ich sehe keine Schuld an dem. Ich sehe keine Schuld. Was habt ihr denn? Er sah aber auch diese Brisanz, dieser Aufruhr, diese Aufgewiegeltheit der Massen und dieses verbissene Kämpfen darum der Ältesten aus dem Hohen Rat. Die wollten diesen Mann tot sehen. Und dann schnappte er in einem Nebensatz wohl auf, dass Jesus aus Galiläa kommt. Ja, da ist ja der Herodes, der Fürst. Und der war gerade zu der Zeit in Jerusalem und ließ ihn dahin bringen. Und Herodes hätte gerne ein paar Wunder gesehen. Jesus ging aber nicht darauf ein. Und dann hat Herodes ihn verspottet und verhöhnt in Gegenwart des Hohen Rates. Und hat ihm ein, da steht in manchen Übersetzungen, ein weißes Kleid umgehangen. In einigen anderen Übersetzungen steht ein glänzendes Kleid. Und das war nicht nur einfach ein Kleid. Das war ein Stoff, ein äußerst kostbarer Stoff. Königlich. Und dieses Wort im Griechischen deutet das auch an. Da ist etwas von Erlesenheit drin. Von Glanz, von Reinheit, von Schönheit. Ich habe sogar gelesen, irgendwas von himmlisch. Und das, wie solch ein Gewand, legte er ihm an. Das weiße Gewand ist auch ein Bild für die Reinheit. Was für ein Zynismus. Welch ein Spott. Die gleiche Botschaft. Keine Schuld, ließ er ihm auch sagen. Die weltlichen Herrscher sahen keine Schuld. Und dennoch ging Pilatus hin aus politischem Kalkül und sorgte dafür, dass Jesus durch die Massen gerichtet wurde. Und dann begann das Martyrium. Und das ist so, manchmal sieht man diese Bilder von irgendwelchen Malern und Künstlern oder irgendwelche Darstellungen, aber das trifft nicht die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr mal diesen Film gesehen habt, Die Passion von Mel Gibson. Das mag dem vielleicht nahe kommen. Die Qualen, die Jesus da erlitten hat, die waren, also es war unerträglich. Und die Tortur, die er über sich ergehen ließ, war genauso unerträglich. Allein diese Geißelung, da nahm man ein sogenanntes, Flagrum. So heißt das, das ist eine Peitsche mit mehreren Strähnen, 3 bis 7 strähnig, und da waren dann Bleikugeln eingewebt, scharfe Knochenstücke oder irgendwelche Metallstücke an jeder Strähne, und damit wurde geschlagen. Und nach dem israelischen Gesetz durften maximal 40 Schläge ausgeführt wurden, um aber sicher zu gehen, dass man sich nicht verzählte, wurden immer nur 39 Schläge ausgeführt. Das gab es bei den Römern nicht. Die Römer hatten Leute, die extra dafür da waren. Genauso wie für die Hinrichtung am Kreuz gab es Leute, die nur das machten. Die waren versiert in dieser Schlechterei. Dann wurde Jesus an einen Pfahl gebunden und er wurde gegeißelt. Und oft war es so, dass man, es sollte nicht das Ziel sein, Leute sollten überleben, aber oft starben die Menschen schon unter dieser Geißelung, weil diese Peitsche ganze Fleischfetzen vom Leib rissen. Das war alles ein Flattertum dann, wenn es in den Rücken und in die Seiten haben wir geschlagen. Meistens verbunden mit einem hohen Blutverlust. Und dann diese Dornenkrone, so lange Dornen. Ja, total empfindlich der Kopf. Sie haben ihn das nicht nur aufgesetzt, sondern ihn gleichzeitig mit einem Rohr geschlagen. Ich sag dir was, das ist da oben alles empfindlich. Höllische Schmerzen. Was glaubt ihr, warum Jesus auf dem Weg zum Ölberg da zusammengebrochen ist? Der schaffte das nicht mehr. Deswegen brauchte er Hilfe, diesen Balken zu tragen. Der hatte ein Gewicht von roundabout 25 Kilo. Das alles erlebte Jesus. Und nicht nur diese Schmerzen, sondern obendrein wurde er verhöhnt. Wie Roland das letztens sagte, mehrfach nackt ausgezogen, entblößt, öffentlich gedemütigt. Und dann kommt die Situation am Kreuz. Eigentlich gar nicht nachzuvollziehen. Das hatte Roland auch letztens in der Predigt gesagt, ne? Was er da noch, dass er noch Menschen Zuspruch gibt, dass er überhaupt in der Lage ist, ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Herr, vergib denen, die mir das hier antun. Wie kann man das? Aber ich glaube, das Schlimmste, was ihm passierte, war das, was er zu guter Letzt am Kreuz ausrief. Nicht, lass mich jetzt endlich sterben oder hilf mir hier raus, sondern warum hast du mich verlassen? Er erlebte, dass sein Vater, mit dem er vollkommen eins war, ich und der Vater sind eins, ihn verließ. Wegen der Sünde, die er trug für uns. Wegen all dieser Krankheit, die er auf sich lud. Wegen des Fluches, den er in sich aufnahm. den wir verdient hätten. Gott wandte sich von ihm ab und verließ ihn, sein Vater. Das ist das Letzte, was er ausschreit. Warum hast du mich verlassen? Ja. Und dann kam das Sterben. Er starb und das war nicht nur, oh, er hat es geschafft, sondern da passierte was. Das lesen wir auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27. Bevor er starb, gab es eine Sonnenfinsternis. Das ist übrigens, haben wir gestern noch drüber gesprochen, das ist belegt, dass es im Jahr 33 nach Christus sehr wahrscheinlich eine Sonnenfinsternis gab. Es gab eine Sonnenfinsternis zur Mittagszeit. Es wird alles dunkel. Und als er starb, als erstes zerriss dieser Vorhang im Tempel. Und das war nicht nur mal irgendein Vorhang. Also wir haben bei uns im Schlafzimmer eine Gardine hängen. Die ist mal bei irgendwas eingerissen. Hängt da immer noch. Ist ein Riss drin. Ich weiß gar nicht, wobei. Ist gerissen. Aber dieser Vorhang, ich habe das nachgelesen, ich gehe mal davon aus, dass das in diesem Tempel zu Herodes Zeiten also auch noch so war, der war eine Handbreit dick. Dick. Der war 18 Meter hoch und 9 Meter breit. Und wenn man im Talmud nachliest, das habe ich im Internet recherchiert, wurde zweimal im Jahr, anscheinend wurde er erneuert oder was, 82 jungfräuliche Frauen mussten den machen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, habe ich gelesen. Aber das sind die Maße. Und der zerriss von oben nach unten. Die Erde bebte. Das sind die Dinge, die so im Natürlichen geschahen. Aber auch in der unsichtbaren Welt passierte was. Gräber gingen auf, Tote wurden lebendig und liefen umher. Also irgendwo, es ging eine Erschütterung durch die sichtbare und unsichtbare Welt. Es passierte was von unheimlicher Tragweite. Und ich habe mich gefragt, was haben die Pharisäer wohl gesagt, der Hohe Rat, als sie sahen, dass das Allerheiligste offen ist. Schnell wieder zumachen. Weiß ich nicht. Der war ja leer, das Allerheiligste zu dem Zeitpunkt. Da hätte ja eigentlich die Bundeslade mit dem Gnadenstuhl drüber gesessen. Ne? Aber dieser Tempel, dieser Vorhang, der war von der Beschreibung her, unter anderem waren da Cherubim drauf. Ja? Diese Cherubim haben mich erinnert an das erste Buch Mose. Als Gott Adam und Eva des Garten Edens verwies, stellte er zwei Cherubim vor den Eingang zum Garten Eden. Mit flammenden Schwertern steht er. Die sollten wachen. Und das zerriss, das ist für mich so symbolhaft auch. Der Weg ist wirklich frei. Es wird nicht mehr bewacht, in die Gegenwart Gottes zu treten. Halleluja. Es war vollbracht. Der Zugang zum Allerheiligsten, in die Gegenwart Gottes, war offen. Und das klang vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen an. Also ich habe mich an der Stelle gefragt, was hat Jesus diese Kraft gegeben? Die Liebe zu seinem Vater und die Liebe zu den Seinen. Die Liebe hat ihm die Kraft gegeben. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch das Wissen war, dass es ein Weg ist, der nicht endet im Tod, sondern er wusste, er würde auferstehen und er würde siegen. Und wenn wir das lesen dann, dass nachdem er begraben war und dann nach 3 Tagen wieder auferstand, dass es dafür Zeugen gibt, dann ist das für mich so wunderbar zu wissen, dass es echt. Jesus hat gesagt, ich werde auferstehen. Und er ist auferstanden. Zuerst sahen ihn wenige, direkt da am Grab, die Frauen. Dann sahen ihn die Jünger. Dann steht da, dass 500 Leute ihn auf einmal sahen. Und dann sagt Paulus, zu guter Letzt habe ich ihn auch gesehen. Das ist so beschrieben im 1. Korinther Kapitel 15. Da sagt Paulus, schreibt das hier. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten heute noch leben. Nach dem Motto, ihr könnt sie fragen. Einige aber entschlafen sind. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Paulus sagt, ich bin nicht wert, ein Apostel zu sein. Ich habe Jesus gesehen. Da habe ich mich gefragt, wer ist wert und würdig, für Gott irgendwas zu tun? Wer ist würdig, aus eigener Kraft vor Gott zu stehen? Wer ist es wert? Jesus hat sich Paulus offenbart, genauso wie er sich uns auch offenbart. Und mir war das so groß, dass auch wir durch Gottes Gnade sind, was wir sind. Keiner hat es verdient. Paulus sagt, trotz all dem, was er getan hat für das Reich Gottes und für die Verkündigung Jesu, sagt er, ich bin nicht wert. Es ist seine Gnade, die an uns wirkt. Und die Jesus da auch am Kreuz für uns erworben hat. Und dann führt er das hier im Folgenden weiter aus und kommt auf den Punkt, dass letztendlich das, was ich vorhin schon sagte, das mit der Auferstehung der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums ist. Wenn wir das nicht glauben, dann hat unser ganzer Glaube eigentlich keine Basis, keinen Grund. Wenn wir dieser Verkündigung nicht glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, was wir heute feiern, dann ist unser Glauben vergebens. Vergebens ist es, dass wir uns sonntags hier versammeln. Vergebens ist es, dass wir darüber reden. Vergebens ist es, dass wir uns haben taufen lassen. Vergebens. Und es ist so wichtig, dass wir das festhalten. Zum Ende seiner Ausführung, da schreibt er, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Seid fest in diesem Glauben. Seid unerschütterlich in dieser Sicht. Daran festzuhalten, dass Jesus auferstanden ist und dass er der Erste ist und wir mit ihm auferstehen werden. Und das möchte ich uns heute auch sagen. Lasst uns fest sein da drin. Warum können wir das glauben? Weil Jesus heilig war. Er wurde durch Gottes Geist bezeugt. Sein Erzeuger stand nicht in der Erbfolge Adams. Sein Erzeuger war der Heilige Geist. Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist. Jesus trug das Leben in sich, ewiges Leben. Er bezeugte es und sagte, ich bin das Leben. Er war vollkommen heilig, ohne Sünde. Er nahm die Sünde zwar auf sich und den Fluch, aber man fand an ihm keine Sünde. Er wurde ungerechtfertigterweise zum Tode verurteilt. Und der Tod hatte keine Macht über ihn. Halleluja. Halleluja. Jesus ist der Erste und viele werden ihm nachfolgen. Amen. Ja, Herr, und ich danke dir, dass du uns das offenbart hast und dass wir das in unserem Herzen auch glauben dürfen, Herr. Herr, eigentlich ist das so vollkommen unnatürlich, spricht gegen jedes Gesetz der Physik. Herr, aber du bist der Lebendige. Und ich danke dir, dass auch wir dich heute noch erleben dürfen und dass du durch deinen Geist in unseren Herzen bist. Ich bitte dich, dass du uns in dieser Sicht und in diesem Glauben fest und unerschütterlich machst. Herr, und dass dein Werk in uns auch zunimmt und unter uns. In Jesu Namen. Amen.